Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Und ich sitze hier mit einer warmen Pudelmütze auf dem Kopf, weil wir haben richtig herbstfreudiges Wetter draußen und mir gegenüber, leider nur am Bildschirm, sitzt ein junger Mann, gut aussehend, braun gebrannt in der ligurischen Sonne. Hallo Harald Philipp.
Oh, guten Morgen Dennis, danke für das große Lob. Junger Mann werde ich nicht mehr oft genannt.
Ja, es ist immer eine Sache der Perspektive, weißt du, weil ich bin, glaube ich, älter als du und deswegen bist du für mich ein junger Mann.
Ah, schön, danke schön. Minimal denk ist, glaube ich, der Altersunterschied. Ja. Wie alt bist minimal. Du?
Sag ich nicht. Doch, kann ich sagen. Ich bin Baujahr 76.
Ja, hey, leck, dann bist du deutlich älter als ich. Dann fühle ich mich jetzt mal wirklich jung.
Aber da du es nicht gesehen hast, würde ich sagen, meine Hautcreme performt auf hohem Niveau.
Ja, das ist bei mir das Altern von vielen Lachfalten und der Sonne, der ich mich hier sehr gerne aussetze. Von daher nehme ich das jetzt an, dass ich quasi dich körperlich von dem Verwesungsprozess bereits überholt habe.
Sehr schön, aber vielleicht nur äußerlich. Ja, geil. Ja, voll gut, dass du Zeit gefunden hast. Wir probieren das ja schon seit einer geraumen Zeit mal zusammenzukommen, aber Harald ist viel beschäftigt oder auch im ligurischen Backcountry schwer erreichbar. Kein Handy, kein Strom, keine Netzabdeckung. Du lebst so richtig remote da draußen, ne?
Ja, das ist hier ein einsames Bergdorf in den ligurischen Alpen, in das ich mich so hineinverliebt habe. Und inzwischen hier, ja, wie rechnet man das aus deutscher Perspektive, anderthalb Häuser besitze. Und hier hat's Internet tatsächlich rund ums Haus herum, weil ich hier Satelliteninternet relativ gutes habe und alles außerhalb hat wenig Handysignal und manchmal mag ich das ja auch ganz gerne so bewusst abgekoppelt zu sein.
Ja, absolut. Ich feiere das auch manchmal. Ich mache auch manchmal mein Handy gar nicht an bis zum Mittag hin oder ich habe mir im Urlaub öfters mal die ganzen Apps runtergeschmissen, so Instagram, Facebook, keine Ahnung, einfach damit man das gar nicht mitkriegt und man denkt immer, die ersten zwei, drei Tage, ich verpasse total was und dann merkt man, ich verpasse eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, ich habe viel mehr Zeit am Tag.
Ja. Wobei dann interessanterweise finde ich, wenn man dann weniger von diesen Social Media Apps konsumiert, dann werden sie sogar wieder interessanter, weil dann hat man wieder mehr Nachrichten aus seinem eigenen Netzwerk. Wenn du so nach einer Woche reingehst, dann siehst du tatsächlich sogar, was du verpasst hast. Stellst gleichzeitig fest, wichtig war es nicht, aber es ist trotzdem nicht nur der reine Werbekanal. Also ich mache das auch ganz gerne so mal, also eigentlich ist glaube ich, am effizientesten so zweimal die Woche ins Instagram zu schauen, nicht öfter.
Ja, ist richtig. Harald, was wir total vergessen haben jetzt hier zu Beginn, es soll ja Leute geben, manchmal, die den Gast gar nicht kennen. Willst du mal kurz sagen, wer du bist, was du machst?
Oh ja, Harald
also
Philipp.
Den Namen haben wir schon geklärt. Harald Philipp, da ist irgendwo ein Vorname versteckt.
Ich bin Berufsmountainbiker seit inzwischen 20 Jahren fast. Krass. Komme aber ursprünglich mal aus derselben Gegend wie du, so plus minus. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal auf einem Ruhrpott-Cup kennengelernt, auf einer illegalen Downhill-Rennserie im schönen Nordrhein-Westfalen, wo ich mal vor Ewigkeiten geboren war und das Mountainbiken auch so angefangen und kennengelernt habe. Und dann hat mich dann danach mein Weg so nach diesen Ruhrpott-Cup-Zeiten in die Berge verschlagen. In Innsbruck habe ich lange gelebt und jetzt seit 5 Jahren in Ligurien.
Ja, ich habe auch versucht zu recherchieren, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich habe es nicht mehr auf die Kette gekriegt. Du sagst, war ein Downhill Cup.
Ich bin mit ziemlich sicher so ein Ruhrpott Cup. Wittenkohlen 7 hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das kann sehr gut sein. Meine erste Erinnerung ist ja tatsächlich dieses kleine Shooting in Winterberg, was wir da hatten. Glaube ich, beide so ein bisschen Premiere. Ich meine nämlich, also du hast gesagt, das wäre so dein erstes Fotoshooting gewesen. Und ich glaube, es war auch mein erstes für das Mountainbike Magazin.
Oder echt? Ich hatte auf jeden Fall gewusst, dass du Profifotograf bist und das war das erste Mal mit einem Profifotografen auszurücken und ich war mega angespannt davor. Es war auch so einer der ersten Jobs fürs Mountainbike Magazin, damals so ein Bremsentest war das, glaube ich, ein Bremsbelagtest, der bebildert werden sollte. Ja, genau. Ja, dann scheinen sie uns beiden Newcomern zu dem Zeitpunkt die Chance gegeben zu haben und ich weiß noch, da ist ein richtig geiler Mitzieher von entstanden. Das ist ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, dieses Foto nämlich und dachte mir so, ey, geil. Ja, das aus heutiger Perspektive auch ein geiler Shot.
Ich werde das auch bei Instagram raushauen, wenn wir den Podcast launchen, weil das ist so ein verbindendes Element zwischen uns beiden, finde ich. Und dass du mich damals schon als Profifotograf wahrgenommen hast, das ehrt mich, weil Ich wusste nicht so genau, was ich tue. Ich war ziemlich nervös. Du warst für mich nämlich schon so ein kleiner Profi-Promi-Biker. Und da wollte ich dann auch nicht.
Wir waren beide Blender.
Ja, ey, wir waren beide top im Marketing, würde ich sagen. 1A, 1A. Ja, sehr geil. Ja, und dann, ich habe auch auf deiner Seite gesehen, das fand ich eine sehr lustige Formulierung, dass du aus Versehen in Siegen geboren wurdest. Also eigentlich hast du sehr früh gemerkt, dass du irgendwie Bock auf Berge hast. Aber ich glaube, deine ganze Family ist so ein bisschen bergverseucht. Kann das sein?
Ja, schon so von den Eltern her. Also meine Mutter und mein Vater, die sind beide ziemlich wild in die Berge gegangen als Bergsteiger, hauptsächlich Skitourengeher. Und genau, deshalb habe ich so immer das Gefühl gehabt, dass es mich versehentlich nach Siegen gespült hatte. Und ich hatte damals auch so, ich hatte keine leichte Jugend so. Die Schulzeit war für mich nicht wirklich fein. Hab da auch meine Zappel-Philipp-ADHS-Themen gehabt, die damals zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch nicht so ganz bekannt und benannt waren. Und hatte halt immer so das Gefühl, ich würde im Siegerland nicht gut funktionieren. Und deshalb bin ich auch danach so in die Welt hinausgezogen. Ich muss allerdings aus heutiger Perspektive sagen, seitdem ich da weg bin, ist das Siegerland ganz schön gut geworden. Also da hat jetzt der Sturm die ganzen Bäume weggehauen. Ganz viele Local Bikers haben Trails gebaut. Und ich glaube, jetzt müsste man da gar nicht mehr so dringend weg, wie ich damals.
Ja, der Taxi, unser Podcast-Partner, der ist ja auch aus der Ecke und die haben, glaube ich, Trails ohne Ende. Und ich war neulich mal in der Region um Gummersbach Radfahren und da fragte ich so ein Local, sag mal, wie viele Trails habt ihr hier eigentlich so? Weil kommt mir vor, als wären es viele. Und dann sagt er, wir haben alle.
Ja, ja, eben. Das ist wirklich anders. Und ich erinnere mich damals, also ich habe halt auch noch in einem Eck von Siegen gewohnt, was nicht so nah ist am Taxi, da in der Gegend Netphen. Und damals gab es da wirklich kaum was zum Biken. Alles so in Reihe gepflanzte Fichten-Monokulturen. Und wir haben dann dort einen North Shore Trail reingebaut mit so Holzbrücken. Ich weiß nicht, noch 2001 war das so. Das war noch vor unserem Fotoshooting. Meinen allerersten Zeitungsartikel hatte ich nämlich in der Siegener Zeitung, wo dann drin stand: Unbekannte bauten abenteuerlichen Mountainbike-Parcours mit Brücken und Schanzen. Und dann sieht man dann ein tolles Bild, wie der Förster ohne Sorg, hieß er, da oben drauf steht und dann so runter zeigt auf diese Brücke und den Kopf schüttelt. Und schönstes Statement im Text war allerdings, da waren keine handwerklichen Deppen am Werk.
Genau, das habe ich auch gelesen. Habe ich auch gedacht, sauber. Haben sie ordentlich gebaut, die Burschen.
Ja, ordentlich gebaut, aber die haben zum damaligen Zeitpunkt halt eben gemeint, wir hätten dann einen Schaden von etwa 15.000 D-Mark angerichtet und das heißt, dieser Wald, dieser Trail war dann für uns quasi nicht mehr benutzbar und ich habe auch die Ehre nicht angenommen, der Verursacher dieses Artikels gewesen zu sein.
Und ja, so hat das damit angefangen. Oder?
Ja, theoretisch hätte man es zurückbauen müssen. Wir haben das dann dem Forst überlassen, weil genau genommen haben wir dann eine astreine Niederdurchforstung gemacht. Also wir haben alles, was wirklich Kleines, was sie eh rausgenommen hätten, haben wir weggenommen und daraus Holzbrücken gebaut. Unsere Leistung wurde jedenfalls nicht ganz umfänglich anerkannt von allen im Siegerländer Forst.
Das ist ja beim Forst oft so, dass die gar nicht würdigen, was wir Mountainbiker für den Wald tun. Also ich habe mal vor Jahren hier in Düsseldorf mal, wo ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, so im Stadtwald so einen kleinen Trail angelegt mit der Maria. Und das ist heute einer der beliebtesten Wanderpfade, weil der so schön an so einer kleinen Bergkante lang geht und alle freuen sich, wenn sie da lang gehen, ärgern sich brutal über Mountainbiker, die da lang fahren. Leute, wir haben den gebaut. Ja, aber that's the game. Naja. Und dann fiel mir noch ein, was dich ja auszeichnete, ganz zum Anfang schon, du hast ja gesagt, wir sind zusammen ein Rennen gefahren, aber Rennen war, glaube ich, nie so deine Passion. Es ging bei dir immer darum, möglichst schwierige Sachen zu fahren, die andere eigentlich gar nicht fahren. Und da erinnere ich mich an so ein Zusammentreffen von uns in Saalbach, das ist auch ewig her. Und hast gesagt, du kennst einen Teil, der wäre super, da fahren wir jetzt lang. Ich glaube, der Manni war noch dabei. Und direkt am Einstieg des Trails ging eigentlich schon gar nichts mehr. Also da konntest du überhaupt nicht fahren. Und du hattest eine Freude da dich durchs Gehölz zu hüpfen und von Stein zu Stein und runter droppen. Und ich, der im Herzen so ein Racer war und eigentlich immer alles über Speed nur geregelt hatte, ich war komplett überfordert, ich wusste überhaupt nicht, was geht und dachte mir, was ist denn das für ein Depp, was macht denn der hier? Ich will doch nicht wandern. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich deinen Riding-Style verstanden habe, aber es war beeindruckend.
Das ist so ein, muss am Kohlmeis oben gewesen sein. Ja, ich glaube, das ist immer aus dem Kohlmeislift raus und dann oben diesen Wanderweg über den Höhenweg lang. Und da ist direkt am Einstieg so eine richtig enge, ekelhafte Kehre. Ich glaube, ja, da würde ein modernes Rad auch tatsächlich nicht mehr durchpassen. Ich habe damals so ein ganz kleines Santa Cruz Bullet gefahren, gell? War das damals noch?
Kann sein.
Und das ist Rahmengröße Small. Also wenn ich das heute vor mir sehe, dieses Rad, dann frage ich mich eh, wie das möglich wäre, damit überhaupt Rad zu fahren. 26 Zoll vorne, hinten, Rahmengröße Small, noch den Lenker auf Schulterbreite gekürzt. Und mit dem konnte man aber diese ganz engen, wurstigen Stellen fahren, die ja heute wahrscheinlich, entweder bespringst du die heute aus dem Speed oder denkst dir, du gehörst wirklich nicht als Radfahrer auf diesen Trail. Ja, wahrscheinlich hat man als Radfahrer nie auf diesen Trail gehört. Ich habe es nur lustig gefunden damals.
Ja, aber du bist viele Sachen gefahren, wo man als Radfahrer nicht hingehörte. Ich erinnere mich da an dieses Video im Steinernen Meer oberhalb von Leogang. Mhm. Das fand ich Wahnsinn. Das hat mich richtig beeindruckt, weißt du? Das ist, da habe ich gerafft, was der Harald eigentlich macht, weil du hast ja auch den Begriff des Bike-Bergsteigers, glaube ich, geprägt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das ist doch deine Kreation so.
Ja, ein Begriff genauso holprig wie diese Radsportdisziplin. Bergsteigen.
Ja, aber im Grunde war es das.
Du wolltest man direkt irgendwo die Last des Rades auf dem Rücken.
Ja, du wolltest irgendwo hin Rad fahren, wo andere halt nicht hinkommen. Ne? Das war, glaube ich, so der Hintergrund.
Ja, also es war halt echt auch eine geile Zeit damals, weil ich hatte schon in Innsbruck den Pico und den Christoph Malin damals kennengelernt am Gardasee. Die waren bei diesen Wordridern damals die treibenden Kräfte und haben im Grunde genommen in Innsbruck angefangen, ihre Fahrräder auf den dortigen Wanderwegen zu fahren. Die sind halt derart steil und alpin, dass das schon fast Bergsportdisziplin war zum damaligen Zeitpunkt. Und als ich dann nach Innsbruck gezogen bin, das war genau die Phase, und das habe ich ja nicht selber eingeläutet, sondern das waren ja teilweise die Leute von vor Ort, Pico, eben Paul Meyer, der Hias, der Malin, so diese Hardcore-Wordrider-Gruppe, die hat dort angefangen, ihre Räder auf Gipfel hinaufzutragen und zu gucken, welche davon fahrbar sind. Und ich wollte da eigentlich nach Innsbruck zum Studieren hin, war aber genau 2 Wochen lang realistisch an der Uni und habe die nächsten 2 Jahre mich wirklich ausschließlich damit beschäftigt, welche Gipfel können wir jetzt mit dem Fahrrad fahren. Und das war schon eine richtig geile Phase. Es war tatsächlich lange bevor es diese Videos gab, also bevor eigentlich das Ganze dann auch so eine gewisse Außenwirkung hatte, haben wir eigentlich die coolsten Gipfel so rein privat aus Hobby und aus wir fahren jetzt da, wo noch niemand fährt, in Innsbruck gemacht.
War das dann auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo du dir überlegt hast, ich werde nicht ewig Student sein, ich muss jetzt gucken, wie ich einen Lebensunterhalt mit dem verdiene, was ich da mache, und bist dann auf die Idee gekommen, vielleicht so Richtung Fotoshooting, Video und vor allem Vorträge, du machst ja total spannende Vorträge, kommen wir später noch zu.
Ja, das hat sich so ein bisschen organisch entwickelt, also das war der Wunsch, Profi-Mountainbiker zu werden, den hatte ich schon als Schüler. Also eben damals zu unseren Ruhrpott-Cup-Zeiten, da sind wir wirklich noch im Zug dann hochgefahren ins Ruhrgebiet, und da war tatsächlich auch der Traum meines Profi-Biker-Seins das erste Mal gechallenged, weil, du hast es gerade vorher schon gesagt, ich bin kein guter Rennfahrer. Ich habe auf diesen Ruhrpott-Cups schon festgestellt, alle Leute biken besser als ich, wenn ich jetzt Profi-Biker wäre. Nee,
nicht besser, höchstens schneller.
Ja, aber für einen kleinen jungen Siegerländer-Jungen mit fragilem Ego war das schon festzustellen, eigentlich biken alle besser. Ich muss, wenn ich Profi-Biker werden will, was Eigenes finden, was vielleicht keiner sonst macht. Und ich habe damals immer in der Schulzeit schon so Richie Schley morgens früh mir angeschaut im New World Disorder Filmsegment, jeden Morgen vor der Schule mich damit programmiert. Und der hat ja auch damals mit seinen Frohreitern sowas Eigenes gemacht, eine Nicht-Rennen-Disziplin. Die haben damals das Freeriden entwickelt und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das auf Europa irgendwie ein bisschen alpiner machen. Und dann war aber schon quasi erstmal eine Phase des, ich habe damals bei der Mountainbike gearbeitet, wie du da auch, als du warst Fotograf und hast, glaube ich, viele Geschichten mitbegleitet. Ich habe schon redaktionell zum Teil auch gearbeitet bei denen. Dann war ich Bike Guide, und das mit den Vorträgen, das war dann wirklich erst so nach Sea of Rock, so Mitte, also so 20, wann habe ich meinen ersten Vortrag gehalten? 2015.
Aber genau. Ich glaube, auch da warst du so eine Art Pionier, ne? Ich meine, da gab es vorher kein Mountainbiker, der Vorträge gehalten hat, oder? Auch da hast du wieder so eine Nische aufgemacht, die es bis dann nicht gab.
Ja, genau, eben. Wenn das Talent fehlt, musst du die Nischen suchen.
Ja, du verkaufst dich hier zu billig, Harald.
Nee, aber tatsächlich, diese Vorträge, da war ich wahrscheinlich schon der erste Mountainbiker, der das gemacht hat. Und das hat mich auch direkt voll geflasht, weil diese Mischung aus Geschichten erzählen und Mountainbiken, die reizt mich eigentlich total. Das ist nicht nur für mich nicht nur darum geht, boah, da ist jemand irgendwie schneller, höher, krasser oder weiter, schneller gefahren, sondern ich habe das Gefühl, wir haben dann ein Gerät, mit dem man ein Stück Welt und sich selbst auch erfahren kann. Und aus diesem Komplex habe ich eigentlich immer versucht, die Geschichten zusammenzutragen, was das Mountainbiken mit mir macht und was das Mountain, ja, wie ich mit dem Mountainbike die Welt eigentlich sehe.
Mhm. Ja, ich habe ja auch schon Vorträge von dir gesehen. Der letzte war, ist auch schon wieder bestimmt 2 Jahre her, bei Bike Components, weiß ich noch. Mhm. Das ist, glaube ich, dein letzter Vortrag. Also du hast jetzt, glaube ich, startet jetzt ein aktueller. Da kommen wir auch später noch zu. Ja. Und also A, hat er mir super gut gefallen. Ich mag auch, wie du das präsentierst und so, die Inhalte stark. Aber was mich am meisten geflasht hat, und das hat jetzt nichts mal was mit dir zu tun, sondern dass man sich, wenn man so einen Vortrag besucht, sich einfach auch wieder Zeit nimmt und sich auf ein Thema einlässt. Weil dann sitzt du da eine Stunde, anderthalb, zwei, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der ging, und du tauchst da voll in dieses Thema ein. Und aus dieser Zeit sind wir eigentlich rausgefallen mittlerweile durch die Smartphones. Naja, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden und dann swipen wir weiter zum nächsten Video. Das macht unser Hirn komplett Matsche. Und man merkt ja, du kannst eine Stunde am Handy verbringen und hast danach eine gefühlte Leere in dir. Die ist total scheiße. Und nach der Stunde bei dir im Vortrag, oder ich weiß nicht, waren es 90 Minuten, ist ja auch egal, man ist so erfüllt irgendwie, weil man einfach so tief da in so eine Story eingetaucht ist und so konzentriert dabei war und auch keine anderen Einflüsse von außen auf einen eingebombt sind. Und allein das, finde ich schon, ist so ausschlaggebend, um zu sagen, ey Leute, besucht mal so einen Vortrag. Und muss ja nicht der von Harald sein, auch wenn ich den empfehlen kann, aber das ist einfach, sich einfach mal so rauszunehmen, ja. Das ist geil.
Ja, das ist ein großes Kompliment, was du da gerade dem ganzen Medium gemacht hast und auch mir, also vielen Dank dafür, weil das ist der große Wert, finde ich, von diesen Live-Geschichten. Das ist auch nicht unbedingt immer gegeben, also ich kenne das selber auch als Zuschauer, man kann auch manchmal in so einem Vortrag sitzen und anderthalb Stunden denken, oh Gott, warum habe ich mich jetzt hier reingesetzt, warum muss ich das jetzt ertragen? Aber gleichzeitig, wenn das auf der anderen Ebene stattfindet, dass man sich irgendwie, dass man sich emotional und inhaltlich abgeholt fühlt von dieser Geschichte, dann kann man da in eine Tiefe eintauchen und eine emotionale Verbindung herstellen, die wir nicht sonst mit irgendeinem anderen Medium haben, die nur klappt, wenn echte Menschen auf echte Menschen treffen. Also es ist sowohl die Verbindung zwischen, da steht einer vorne auf der Bühne, versucht auf Augenhöhe mit dir zu sein und berührt dich emotional, aber auch die Menschen, die neben dir sitzen, die ja auch irgendwie Lachen, Emotionen haben. Das spiegelt sich alles untereinander und man kann dort Dinge erleben, die nicht vermittelbar sind durch irgendein anderes Medium. Und ich glaube, wir merken das vielleicht gerade seit der Corona-Zeit, dass das wirklich wertvoll ist. Weil damals ist uns das, glaube ich, allen, also mir ging das auf jeden Fall so, mir ist das voll aufgefallen, dass ich nicht alles, was ich an sozialen Beziehungen habe, alles, was ich irgendwie gerne sehe oder wahrnehme, dass das nicht mit einem Screen geht, sondern dass es einfach einen Teil des Lebens braucht für mich als biologisches Lebewesen, wo ich mit anderen biologischen Lebewesen diesen Zeitraum teile. Und deshalb hat mich das von Anfang an so fasziniert, dieses Vortragsmedium, dass ich da, wenn ich einen guten Job mache, eine ganz tiefe Verbindung erzeugen kann.
Ja, absolut. Auch dieses direkte Publikum-Feedback, das finde ich halt auch spannend. Ich finde es auch cool, wenn man zum Beispiel, man sitzt im Kino, ja, guckst einen Kinofilm an, da kommen ein paar witzige Szenen und das ganze Kino lacht. Das steckt so an, ne? Und wenn du denselben Film dann irgendwie mal Wochen später oder so nochmal zu Hause guckst, lachst du an den Stellen vielleicht gar nicht, weil du gar nicht mitgerissen wirst von dieser Aura, die um dich rum war. Und das ist ja im Vortrag eigentlich genau das Ähnliche. Wobei du jetzt ja kein Comedy machst, ne? Kann man auch nicht sagen.
Ja, aber also ich versuche schon thematisch mit Comedy-Elementen auch zu spielen. Also für mich ist das Vortragsbauen und sowas, das ist wie so ein Trail zu bauen tatsächlich. Also hat eine gewisse Ähnlichkeit, in den Wald zu gehen und zuallererst mal weißt du nur, du willst vielleicht von A nach B kommen. Da unten ist irgendwie das Ziel, wo du hin willst. Und so ähnlich gehe ich auch an eine Geschichte ran. Ich versuche mir zu überlegen, wo starte ich und wo ende ich. Und dann dazwischen ziehe ich diese roten Fäden ein. Und das kann mal eine Comedy-Schnur sein. Wie beim Bike-Trail würdest du sagen, ich habe eine kleine Jumpline mit drin. Ja. Kann aber auch mal ein Segment sein, wo du durch einen ganz dunklen Wald fährst und alles ganz mystisch ist. Und dann gibt es mal was technisch Hakeliges, was du überwältigen musst. Und irgendwo zum Schluss kommst du mit dem Flow dann nachher an. Und wirklich so ein Trailbau ist ganz viel Geschichtenpsychologie auch drin. Wenn du einen guten Trail hast, achte mal drauf, der ist gar nicht mal über seine gesamte Strecke unbedingt gut, sondern der muss ein gutes Ende haben. Wenn der Weg ein gutes Ende hat, dann behältst du den als einen geilen Trail im Kopf. Und genauso ist es auch beim Storybauen.
Ja, ist richtig. Ja, und das Beispiel mit dem Trail ist ja auch echt gut. Also du kannst einen Berg einfach auf dem Schotterweg runterfahren. Dann bist du auch unten angekommen. Aber du und auch ich und viele in unserer Bubble, wir sind ja so Leute, wir gucken dann auf die Karte oder in die Apps und ey, wo ist denn da hier noch was Hakeliges? Und ja, da, ach guck mal, da hat es ein paar Serpentinen anscheinend. Und dann sucht man sich so die Nuggets, dass man da möglichst geil den Berg runterkommt, dass halt spannend wird, ja. Ja, ist ja vergleichbar mit einem guten Vortrag, ja, gebe ich dir recht. Ja.
Absolut. Eine gute Geschichte, ja. Also Vortrag ist ja eine, ich mag das Wort Vortrag gar nicht so, weil es klingt immer so wissenschaftlich, aber es ist auch gar nicht so leicht, ein besseres Wort dafür zu finden. Ich versuche es jetzt schon eher als Live-Show zu bezeichnen, weil bei Vortrag hast du so das Gefühl, da steht irgendwo der Opa vorne und zeigt dir, was du auf seinen Dias sehen kannst und da ist das Medium zum Glück ein bisschen weiter von weg.
Ja, ich glaube, du hast ja auch immer 1, 2, 3 Filmteile dabei. Ihr filmt ja, glaube ich, auch immer ziemlich hochwertig. Machst viel mit Markus Gräber zusammen, glaube ich, ne?
Genau, sein, mit Markus Gräber habe ich jetzt auch für die neue Geschichte. Ich habe ja jetzt gerade in 2 Wochen, in einem Monat fast, also habe noch ein bisschen Zeit, ist auch gut, bin noch nicht ganz fertig mit der Arbeit, habe ich Premiere von einem neuen Vortrag, eine Reise quer durch Ligurien. Und da habe ich jetzt mit Markus Gräber auch wieder einiges zusammengearbeitet. Ja. Also mit dem war ich gerade in Genua, was ja auch gar keiner auf dem Schirm hat, dass das vielleicht eine coole Location sein könnte zum Biken. Ich selber auch nicht. Ich habe gedacht, wir schauen uns jetzt halt mal die Stadt an und musste aber sagen, mit Markus habe ich da ein kleines Stück Gold gefunden. Also da gibt es, glaube ich, keine Stadt auf der ganzen Welt, außer vielleicht Vancouver, die so gut ist für Mountainbiker.
Liegt das daran, weil ihr so eine Spürnase für gute Trails habt oder weil Genua einfach eine große Szene hat, die rundherum sich die Trails sucht?
Ja, Spürnase, aber auf jeden Fall ich. Der Markus ist zu unorganisiert. der Grund, weshalb Genua so toll ist, ist, dass da ganz viele Biker in dieser Stadt wohnen. Also ich meine, das ist ja auch eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Also die ist gar nicht so klein. Die zieht sich komplett an der Küste entlang. Und im Hinterland davon gibt es einfach Urmengen alte Trails, die aber auch verfallen waren. Also das ist aus der Zeit, wo in Genua im Grunde genommen, das war so eine Art Piratenstaat mal knapp formuliert. Die haben quasi alle anderen Gegenden hier im Umland überfallen und mussten sich auch als Piratenstaat schützen gegen das Hinterland. Also Genua hat eine ganz große Befestigungsmauer mit lauter Forts hinter der Stadt. Und in dieser Gegend rundherum haben sie da quasi schon von damaligen Zeiten Befestigungspfade gebaut, Wege, die sie quasi militärisch genutzt haben und jetzt von Mountainbikern quasi reaktiviert wurden. Und es ist dort völlig unkommerziell. Also es gibt dort keinen offiziellen Bikepark, es gibt dort keinen Tourismusverband, aber es gibt so viele Local Bikers, die ihre Trails pflegen, dass man inzwischen sagen kann, du hast 7 oder 8, je nachdem wie man es zählt, Trail Areas rund um Genua. Und in jeder dieser Trail-Area könntest du 2 bis 3 Tage bleiben und Trails fahren. Das ist krass. Und das ist schon ziemlich verrückt. Und das haben wir alle nicht auf dem Schirm. Das ist im Grunde genommen eine Outdoor-Region, fast so groß wie Finale Ligure und auf allerhöchstem Niveau richtig geile Trails.
Ja, und vor allem, jeder fährt da fast durch, wenn er nach Finale fährt.
Ja,
und genau. Das ist, da werde ich mir schon mal 2 Tickets wohl buchen müssen für deinen Vortrag.
Ja, gibt ein bisschen Inspiration. Also ich gebe jetzt niemanden so genauso hier, das ist der GPS-Track, fahr da lang. Aber vielleicht gerade, weil Ligurien ja so eine Gegend ist, wo viele Leute Mountainbiken machen und ihre Saison üblicherweise entweder starten oder enden oder beides. Also das ist ja ein Hotspot eigentlich für uns Mountainbiker, gerade im Herbst, Frühjahr oder auch mal über Silvester. Und man kann diese Region noch deutlich weiter denken. Und da gehört Genua für mich zu einem der ganz großen Highlights, weil das haben wir alle nicht auf dem Schirm. Und das Hauptproblem ist, wenn du nach Genua kommst, du musst dein Auto loswerden. Das merken wir schon, wenn wir quasi auf dieser stauigen Küstenautobahn sind, dass das da extrem unangenehm ist, Auto zu fahren. Aber am coolsten ist wirklich, wenn du irgendwie mit dem Zug in die Stadt hineinfährst und dich dort dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewegst. Weil dafür ist das Ganze wirklich perfekt geeignet. Also Genua hat auch das, wusste ich vorher auch nicht, die größte Altstadt Europas.
Ach, verrückt.
Ja, und du kommst halt als Deutscher normalerweise, fährst mit dem Auto durch und denkst, was für ein Moloch, weil du nur quasi das siehst, was von der Autobahn umgeben ist. Ja. Aber diese Altstadt ist natürlich nicht autoerreichbar. Die ist komplett verbaut, die ist komplett zu Fuß, aber dadurch halt auch total still und ruhig.
Also da aber kann man wirklich mal so eine Stadt genauso pittoresk wie jetzt, sag ich mal, Finale oder so alte Gebäude? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, total. Also wie Final Borgo meinst du? Finale ist ja jetzt gar nicht so mit der eigenen Altstadt. Früher waren ja im Hinterland immer die älteren Städte. Final Borgo ist jetzt schon besonders schick.
Das ist besonders,
Genua ist ein bisschen lebendiger, ein bisschen multikultureller. Also man kann es vielleicht eher vergleichen so mit Napoli oder Marseille.
Ah, okay.
Oder vielleicht Palermo. Also so eine richtige Küstenstadt. Ganz bunt, ganz multikulturell. Enge Gassen. Also, ja, kannst, in der Altstadt kannst du schon Ewigkeiten verbringen. Und wenn man gerade, wenn man das mag, so bunte Multikulti-Städte, dann ist Genua sehr zu empfehlen. Ich glaube, ich werde im kommenden Winter schon mal ein, zwei Wochen auch in Genua sein.
Ja, super. Aber so ein richtiges, sag mal, organisiertes Bike-Business gibt es da nicht, dass du da jetzt einen Shuttle buchst und machst Best of Genua Trails oder so?
Ja, ich verrate hier gerade eine Geschäftsidee.
Ah, okay, warte mal. Piep, 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 piep. Das piepen wir jetzt raus. Ja,
okay. Nee, es ist von den meisten Trails sogar fast am besten mit dem E-Bike unterwegs zu sein, weil nicht jeder, also man merkt auch, dass viele der Bike-Hotspots in Ligurien sind nicht danach entstanden, dass es dort die besten Trails gibt, sondern die besten Shuttle-Strecken. Mhm. Also so typischerweise in Final Borgo, diese Straße hoch nach Melonio Din, die wir alle da mit dem Shuttle fahren, die ist halt wirklich perfekt ideal geeignet zum Shuttlen. Die ist durchgängig mehr oder weniger zweispurig, da kann man dann auch diese 50 Shuttle-Autos hoch und runter schicken.
Ja.
Das ist an anderen Locations, wie zum Beispiel, also Sanremo hätte auch ganz viel Potenzial als Bike-Region, ist aber mit der Shuttle-Straße so eng, dass man da, wenn du quasi Gegenverkehr hast, schon Probleme kriegst. Mhm. Dadurch ist Sanremo nie ein richtiger Hotspot geworden. Und Genua, wo wir jetzt gerade vorher gesprochen haben, sind ganz viele von diesen Trailparks auch an Hügeln und in Gegenden, wo du, da kannst du dann mit der Standseilbahn hochfahren oder fährst halt am besten mit dem E-Bike hoch.
Ja, geil. Ja, ich finde, mit dem E-Bike erreicht man eh so viel. Mhm. Sachen, die man früher nicht so gut erreicht hat oder halt nur unter massivem Einsatz von Schweiß und Blut.
Und, du, den kannst du auch, das kannst du beides auch aus dir rausbringen mit dem E-Bike.
Das stimmt. Aber E-Bike, Fluch oder Segen, für dich mehr Segen und so insgesamt mehr Fluch oder wie würdest du es?
Total mehr Segen. Also ich bin, ich fahre inzwischen auch wieder relativ viel mit dem unmotorisierten Bike. Weil ich durchs E-Biken auch neue Sachen gelernt habe. Also ich kann jetzt berghoch fahren, interessanterweise. Das habe ich aber erst durchs E-Biken gelernt. Und für mich ist ganz klar das E-Bike das Schlüsselmedium, um hier auf solchen Pfaden wie hier große Abenteuer zu erleben. Also gerade in Ligurien, wo es nicht so hardcore alpin ist wie damals in Tirol, wo ich früher gelebt habe. Also hier kannst du tatsächlich eigentlich jeden Berg, jede Höhe mit dem E-Bike erreichen. Du kannst die meisten Singletrails aufwärts mit dem E-Bike fahren und dann hast du nachher Vervielfachung der Tourmöglichkeiten und auch des Flows beim Biken, weil so ein Singletrail bergauf macht ja auch total viel Spaß.
Ja, das ist richtig. Und was ich gemerkt habe, was das E-Bike spült natürlich unheimlich viele Leute in Regionen, wo sie vorher nicht waren. Also jetzt vielleicht nicht bei dir um die Ecke, da ist ja eh nichts los, aber wenn du jetzt in den Alpenraum mal guckst, da fahren ja auf einmal oben auf hochalpinen Trails Leute rum, die da sonst nie gewesen wären und das nervt natürlich, vor allem die Wanderer sind dann oft ein bisschen gestresst. Und wenn du dann wieder mit einem normalen Mountainbike unterwegs bist, dann feiern die dich auf einmal. Also dann bist du auf einmal wieder auf der guten Seite. Das hat dann wieder Vorteile, dass es das E-Bike gibt.
Bei dieser ganzen Diskussion, da muss man immer aufpassen, wenn du in einer Gegend unterwegs bist, wo es Lifte gibt, dann ist dieses ganze Thema eh für die Katz, weil dieser Lift bringt auch lauter Leute in die Berge, die da eigentlich so nicht hinaufgehen würden. Und ich habe eher die Erfahrung, dass das E-Bike auch dazu neigt, die Leute so ein bisschen zu verteilen, also dass man nachher gar nicht mehr nur auf diesen Hotspots unterwegs ist, wo eben der Lift hinaufgeht. Dieser Lift bringt sowohl Mengen an Bikern als auch Mengen an Wanderern und da entstehen meistens auch relativ viel Diskussionen. Aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich jetzt mit dem E-Bike mir dann eher einen Berg aussuche, wo es gar keinen Lift hinaufgeht, dann habe ich eigentlich auch viel weniger Stress mit irgendwelchen Leuten rundherum.
Ja, klar. Ja, man muss einfach die Hotspots so ein bisschen meiden. Und man merkt das ja auch, egal wo man fährt, sobald es voller wird auf dem Weg, ist entweder ein großer Parkplatz in der Nähe oder wie du sagst, ein Lift. Weil wenn du weit weg bist, triffst du ja oft auch wenig Leute. Und wenn du dann noch ein netter Bursche bist, dann läuft eh alles. Ich war kürzlich mit dem Holger Meier unterwegs, Radfahren. Ich habe den in Garmisch besucht. Und das ist ja ein Typ, ey. Da kommst du auf Wanderer zugefahren und du siehst auf 100 Meter schon, das gibt jetzt Stress. Die finden es richtig kacke, weil wir waren da auch nicht ganz legal unterwegs und so. Und der Typ hat so einen Charme und so eine Freundlichkeit, die der immer aus sich raussprudeln lässt, ungebremst. Da kann gar keiner böse sein. Du hast immer nur gute Erlebnisse mit dem. Und geil. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, den müssen alle, die müssen eigentlich alle Radfahrer in der Tasche haben, diesen Schlüssel, um einfach freundlich auf alle zuzugehen.
Ja, geil. Ja, der Holger, der hat das voll drauf. Also der hat das ja auch immer, das kennt man ja auch vom Bike-Magazin-Covern von diversen, wie viel Grinser man zeigen kann beim Mountainbiken. Das, vom Holger habe ich da auch viel gelernt. Das war wirklich ein großes Idol diesbezüglich, weil so viel Freude auszudrücken auf jedem Foto, das muss man ja auch erstmal schaffen. Also es gibt ja viele Leute, die sehen beim Radfahren todesernst aus und ganz streng und das mag ja vielleicht auch mal ganz cool sein, aber dieses Honigkuchpferdgrinsen vom Holger finde ich einfach, da ja. Sieht man direkt, der genießt
es. Bei ihm ist es nicht gespielt, ne? Bei ihm ist es einfach.
Nee, es ist nicht gespielt. Es ist absolut authentisch, die Person, die er ist und das ist schon richtig gut.
Ja, ja. Aber nochmal ganz zurück, ich würde gerne mal hier so zwei, drei Gänge zurück. Wir sind von Siegen und jetzt sitzt du da in Ligurien auf der Terrasse. Du hast gesagt, du bist zum Studieren nach Innsbruck gegangen. Mhm. Innsbruck ist ja jetzt auch ganz geil, ne? Für viele Studenten, gute Citylife, Trails, ja, gibt es glaube ich auch viele, nicht viel legale, aber man kann sich schon, man kommt da schon klar. Was hat denn dich dann noch bewegt, so raus in die Pampa, wo nichts mehr ist, nicht mehr Internet? Wir mussten sogar unseren Podcast verschieben, weil du hattest keinen Strom gestern, hast gesagt, hier haben sie alles abgeschaltet. Also das ist wirklich am Arsch der Welt. Wie kommt man auf die Idee?
Da war ja ganz viel Zeit in Innsbruck dazwischen. So, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also Innsbruck war für mich mal der prägendste Ort für meine Mountainbiker-Karriere und auch für alles, was ich so in den Bergen gemacht habe, weil da einfach das Level ultra hoch ist. Da kannst du auch nie davon ausgehen, dass du irgendwas Krasses gemacht hast. Also man lernt auch Humility in Innsbruck, weil da kommst du irgendwie zurück, hast eine Woche lang gefühlterweise eine Erstbefahrung nach der nächsten gemacht, laberst mit irgendjemand und der erzählt dir, was er gemacht hat und du denkst, scheiße, das, was bei mir war nix, ich bin neidisch auf den. Also Innsbruck ist das Level super krass hoch und ich habe das 15 Jahre lang voll genossen, da mitzuspielen, habe aber auch immer mehr gemerkt, dass damit so ein Fear of Missing Out einhergeht. Also so nach einer Woche lang jeden Tag auf dem Berg sein und du redest nachher, habe ich mit Benny Purner geredet und mir gehört, wo der angehört, wo der unterwegs war und war nachher neidisch. Also habe versucht, irgendwas anzustreben, was ich gar nicht erreichen kann. Mhm. Ich wollte mehr Stunden am Tag haben, um mehr verrückte Sachen machen zu können. Und das ist schon so immer als Dilemma bei mir im Kopf gewesen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass in Innsbruck mein Sozialleben doch auch sehr beschränkt ist, weil du hast quasi eine Stadt, die voll ist von diesen Freaks. Das heißt, alle meine Freunde und Bekannten machen dieselben Hobbys, haben dasselbe Alter, dieselbe Einkommensschicht. Wenn du jetzt von der sozialwissenschaftlichen Perspektive hergehen würdest, würdest du sagen, das ist dieselbe soziale Kohorte. Und ich hatte das Gefühl, dass dadurch mein Leben zwar auf einem ganz hohen Niveau Sport gemacht hat, aber auf vieler anderer Hinsicht eher einschichtig wurde. Ja. Und dann habe ich eigentlich per Zufall dieses Haus hier in Italien kennengelernt und wir haben ja als Deutschsprachige, ich weiß nicht, wie das dir oder euch Zuhörern geht, wir haben ja immer diese Romantisierung des Lebens in Italien, La Dolce Vita, wie die das Leben so genießen und die einfachen Situationen. Und das hatte mich so angesprochen, gleichzeitig dieses Haus hier oben in diesem Dorf gefunden, wo ich dachte, eine bessere Region zum Biken gibt's nicht. Und dann habe ich mir das einfach gekauft, weil das ist auch was in Innsbruck nicht geht. Du kannst nicht einfach auf der Alm irgendwo so ein Haus kaufen. Einerseits würde man sich das nicht leisten können, weil das würde da oben direkt 1 Million Euro kosten. Und die Tiroler wollten mich als Deutschen da auch nicht haben. Und das ging halt plötzlich hier in Italien. Da habe ich halt für 20.000 Euro mein erstes Stück Haus gekauft und gleichzeitig in den Italienern so einen Resonanzraum gefunden, wo ich das Gefühl habe, hey, die mögen mich als Deutschen viel mehr, als die Tiroler mich mögen und ich kann mich hier integrieren und gleichzeitig mein Sozialleben auch ein bisschen bunter gestalten.
Mhm. Ja, ja, das ist eine gute Herleitung. Und ich glaube, in deinem letzten Vortrag hast du es sehr thematisiert. Ich glaube, dieses Corona-Thema, das hat auch ganz stark mit reingespielt, oder? Dass dir in Innsbruck einfach die Decke um den Kopf gefallen ist.
Ja, genau. Also das war damals so der Move. Dann, ich habe das Haus jetzt schon seit 12 Jahren und das war aber eher so quasi eine Ferienruine. Also so im Frühjahr und im Herbst ein bisschen am Haus bauen und Radfahren gehen. Und aber mein Leben und mein berufliches Leben fand in Innsbruck statt, bis eben zu diesem Zeitpunkt Corona-Pandemie. Und damals war ich, also da hatte ich 40 Vortragstermine, die abgesagt wurden. Also das war ein richtig toughes finanzielles Thema auch. Und dann hat die Katha, meine damalige Partnerin, gemeint, so ja, dann lass uns doch abhauen nach Italien. Und dann sind wir quasi recht illegal in das abgeschlossene Italien hineingestartet zum Beginn der Corona-Zeit. Und haben dann hier quasi so aus dieser Pandemiephase heraus entschieden, dass das eigentlich ein ganz cooler Ort sei zum Leben. Und Deshalb ist jetzt die letzten 5 Jahre hier eigentlich so Lebensmittelpunkt gewesen. Und momentan merke ich aber, ich bewege mich schon wieder so ein bisschen auch hier raus. Also es wird weiterhin mein Lebensmittelpunkt sein für den Sommerhauptteil des Jahres. Aber das einsame Bergdorf im Winter neigt dazu, mich zu vereinsamen. Deshalb habe ich jetzt im Winter eine neue Base und ich bin jetzt in der Schweiz, in Luzern, während der Wintermonate Skifahren und einen neuen Job machen in der Vortragsbranche.
Ach krass. Kannst ja schon drüber reden? Neuen Job in der Vortragsbranche?
Ja, da? Also jetzt überspringen wir 3-4 Lebenskapitel. Aber,
ja, du hast angefangen.
Nee, ja, hast recht. Ich habe angefangen, habe die Brücke gebaut. Ja, ich spüre mich gerade an dem Punkt, wo dieses Mountainbiker-Karriere-Ding auch an ein gewisses Ende läuft, weil ich habe jetzt tatsächlich nach all den Jahren neue Wege suchen, glaube ich, den Ort gefunden, wo meine Suche vorbei ist. Ich habe hier in Ligurien eigentlich das vor der Haustür, was ich immer mir gewünscht habe. Und dadurch habe ich auch gemerkt, na dann wird es jetzt langsam schwierig, die Geschichte weiter zu erzählen vom nach neue Wege suchenden Radfahrer. Und jetzt kam dann um 5 Uhr früh im betrunkenen Kopf bei einer Veranstaltung von meinem Vortragsveranstalter Explorer die Idee auf, dass die jemand versuchen fürs Marketing. Und ich habe mir gesagt, ja, was kann denn da besser funktionieren, als betrunken mit diesem Team da zu sitzen? Und dann haben wir da ein spontanes Bewerbungsgespräch geführt.
Okay.
Und jetzt befinde ich mich gerade in der Übergangsphase. Also ich bin jetzt quasi ein Jahr lang noch Mountainbike-Profi, habe meinen neuen Vortrag am Start und bin aber parallel schon Marketing-Manager in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, ein Job, wo ich relativ gut auch langfristig, zum Teil von hier remote, mir ein cooles Leben einrichten kann und viel Radfahren gehen kann, dann als Hobbybiker.
Ja, das klingt stark. Und vor allem, die besten Deals passieren immer an der Bar bei Bier. Also das ist wieder ein Proof.
Auf jeden Fall. So kannst du meinen Karriereweg beschreiben. Betrunken kamen die wichtigsten Entscheidungen.
Ich sag's dir, das ist einfach so. Es zieht sich auch durch meine Laufbahn so. Du kannst noch so ernstes Business machen und irgendwelche Sheets rumschicken und Telefoncalls und Meetings und Termine hier, Termine da. Der geile Scheiß geht abends an der Bar beim Gläschen Bier oder Wein, keine Ahnung. Und dann kommt man ins Gespräch und dann findet man sich auf einer ganz anderen Ebene. Das ist, geil. Das freut mich total. Das finde ich gut zu hören. Und das passt ja auch. Ist jetzt gar kein Bruch in dem Sinne. Ist eine Evolution, würde ich sagen. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, mit einem Schweizer Gehalt im ligurischen Hinterland, Alter, du bist jetzt König. Du kannst ein Dorf kaufen.
Ich wollte jetzt nicht so in die Details gehen, aber du hast einen der zentralen Mechanismen bereits verstanden. Nee, aber es ist tatsächlich gerade der Andi Huter, der diese Firma Explorer gegründet hat, der ist jetzt gerade hier bei mir in Italien zu Besuch und wir gehen zusammen Trails biken und wenn zwischendrin mal das Wetter schlecht ist, dann bildet er mich fort in einigen der Marketingaufgaben, die ich zu tun habe. Also so viel feiner kann man, glaube ich, ein Angestelltenverhältnis gar nicht führen.
Nee, super, das klingt nach einem richtigen Plan. Und du hast eben mal angesprochen, das ist jetzt wieder 2 Meter zurück, egal.
War's gut.
Dass du mit deiner sozialen Kohorte das, wie soll ich das sagen? Oder ich kann mal ganz anders, hast du nicht auch den Eindruck, dass dieser Bikesport zu so einem Rich Kids Sport verkommt?
Oh. Kurze Antwort, ja.
Also, gar nicht lange drüber sprechen.
Nee, es tut mir ein bisschen weh tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Sport sehr elitär wird in den letzten Jahren.
Und wenn man überlegt, wie wir so angefangen haben, ne? Also, wir sind mit irgendwelchen Kügeln durch den Wald geeimert.
Genau, das ist mich schockiert.
Ja. Also, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur ergänzen.
Ja, also ich komme aus einer Familie, also meine Mutter musste Häuser putzen, hat keinen festen Job gehabt. Wir haben bei meiner Großmutter gelebt, die auch keinen festen Job hatte, die einen Mann mit Multiple Sklerose gepflegt hat. Wir hatten fucking nochmal kein Geld. Ich habe mein erstes Mountainbike mir erarbeitet in einem Winterjob in der Eislaufhalle, wo ich Schlittschuhe verliehen habe und Fritten gemacht habe. Und da war das für mich sowas, wow, ich konnte mir da einen Hardtail hinstellen für, was war das damals, 2000 Mark, habe ich hart für reingebuckelt. Und bin dann mit meinen Freunden, die auch nicht aus einer gehobeneren Schicht kamen, irgendwo die Wiesen runtergefahren. Dann haben wir uns Lenker verbogen und ich habe meine erste Federgabel kaputt gemacht, musste mir eine Stargabel reinbauen. Das war halt wirklich so richtig trashig. Wir waren Punks. Und wenn ich jetzt dann nachher in den Bikepark hineinschaue und sehe, dass dieser Sport schon zu einem Thema geworden ist. Für früher waren das Kinder, die Golf und Tennis gemacht haben mit ihren Eltern. Die gehen jetzt in den Bikepark rein. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung, weil das Geld in den Sport gebracht hat, weil das tolle Bikeparks aufgebaut hat, eine touristische Infrastruktur, die für uns nutzbar ist. Hat ganz viele positive Facetten. Also ich darf das nicht nur negativ sehen, weil ich lebe davon zum Teil. Aber gleichzeitig muss ich immer wieder feststellen, ich selber würde unter diesen Bedingungen den Sport, den ich so liebe, nicht anfangen können. Ich würde das weder finanziell können, noch würde ich das wollen. Und das tut mir ein bisschen weh.
Ja, und da kannst du ja nicht mal jetzt den Kids irgendwie einen Vorwurf machen. Es ist einfach, es ist einfach so, ne? Also früher sind ja alle so gestartet wie wir. Mit irgendwas zusammengefrickelt in den Wald und erstmal loslegen. Und das gibt's heute nicht mehr. Also du kannst heute, also vielleicht gibt's da noch den einen oder anderen, aber dann kommst du auch ganz schnell in so einen Frustrationsbereich, weil um dich rum die Carbon-V10s durch die Gegend fliegen. Und dann merkst du schnell, das wird nichts mit meinem Klapprad aus dem Baumarkt. Ja, das also die Zeiten sind vorbei. Und ich finde das, also ich sehe es ganz ähnlich wie du. Das ist einerseits cool natürlich, weil es das Business ankurbelt, aber eigentlich ist es auch traurig, weil die Einstiegshürde in unseren Sport ist extrem hoch geworden.
Ja. Ja. Ja, und ich meine, das kannst jetzt auch gar niemand irgendwie die Schuld dran geben und auch explizit nicht den Leuten, die jetzt da quasi so in diesen Sport reinkommen, weil für die bietet sich das als Option an. Vielleicht an die Bikehersteller, dass die angefangen haben, ihre Räder einfach immer nur noch teurer zu machen. Also die sind immer besser geworden über die letzten 10 Jahre, aber auch gleichzeitig immer teurer. Und das macht diese Hürde, glaube ich, so insgesamt so hoch. Ja. Und auch natürlich diese touristische Infrastruktur. Wir haben das, ich weiß noch, wie das früher, Leogang Bikepark macht auf. Ich habe gedacht, wow, jetzt bricht ein neues Zeitalter an. Ist es auch. Aber das war nicht nur darin begründet, dass die Leute, die bis jetzt Mountainbiken, plötzlich coolere Strecken haben und Liftlinien gehen können, sondern dass diese gesamte Infrastruktur neue Leute in den Sport bringt und diese Skiregionen das inzwischen endlich verstanden haben, dass sie dieselbe Infrastruktur, die sie im Winter mit Skigästen befüllen, im Sommer mit Mountainbike-Gästen befüllen.
Absolut.
Und das ist dann aber auch dieselbe Kundschaft. Und wie gesagt, kann man niemanden Vorwurf draus machen. Der Sport ist dahin gewachsen, wo er wahrscheinlich organisch hinwachsen musste. Ich selber fühle mich nur manchmal nicht in allen Elementen davon sehr wohl. Also gerade dieses überkommerzialisierte, konsumistische, weniger abenteuerliche im Mountainbiken. Also das Abenteuer scheint fast verschwunden zu sein. Also es geht kaum jemand noch so richtig auf Explorer-Touren, oder?
Nee, aber ich glaube, Abenteuer für alle funktioniert auch nicht, weil A, haben nicht alle Bock drauf. Und wenn alle Bock drauf hätten, dann gäbe es Abenteuer nicht mehr, weil dann wären die ja überall. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz cool, dass das meiste irgendwie so kanalisiert wird auf offiziellen Trails, Trailangeboten und dass auch immer mehr offizielle Trailangebote kommen. Und da sind wir auch aus der Phase, wo nun eine Murmelbahn nach der anderen in den Berg gefräst wurde. Aus der Phase sind wir ja Gott sei Dank auch raus. Also es gibt ja mittlerweile wirklich ein gutes Angebot an offiziellen Strecken. Nicht überall leider, aber das gibt's und das ist schon eine insgesamt geile Entwicklung.
Ja, und das ist auch das, was ich jetzt auch in meiner neuen Vortragsgeschichte eigentlich vorstellen will. Diese ganzen Leute, die hier diese Trails in Ligurien gestalten, weil wir das als Deutsche oder als Gäste, als Italien-Gäste gar nicht auf dem Schirm haben, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Leidenschaft da auch reinfließt. Weil das ist nämlich gerade was, da ist wenig, vom Ausgangspunkt her geht es ja wenig um touristisches Interesse. Da geht es wirklich darum, hier ist ein alter Pfad. Ich als Mountainbiker werfe da eine neue Perspektive drauf. Ich möchte ihn reaktivieren, ich möchte ihn umbauen für mich. Und daraus entstehen dann diese ganzen Wegnetze, die nachher dann in Folge eine touristische Nutzung bekommen haben, eben im Finale Ligure. Und diese Geschichte mal darzustellen, überhaupt für die Leute zu verstehen, hey, da gibt es ein Thema, wo sich die Wege, die sind nicht einfach nur da, sondern die werden gestaltet. Da ein Verständnis für zu haben und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie viel Leidenschaft und Mühe dahinter steckt.
Harald, mein Gutster, wir hatten hier einen technischen Breakdown. Ich weiß nicht, ob es bei dir dran lag, weil der Blitz wieder eingeschlagen ist. Oder bei uns, wir wohnen ja an der Bahn und ab und zu fährt bei uns der Zug so nah am Haus vorbei, dann bricht das Netz zusammen. Ist echt kein Witz. Ja, du hast über die ligurischen Trails gesprochen und jetzt zwischendurch bist du sie wahrscheinlich gefahren, oder? Das ist 5 Stunden her, dass wir aufgezeichnet haben.
Ja, ganz genau. Ich habe natürlich gerade auch andere Pläne neben dem Podcast aufnehmen. Ich habe meinen Chef hier von der Firma, wo ich jetzt arbeite, von Explorer Events und meinen besten Kumpel aus Innsbruck, den Martin. Und wir sind gerade genau diese ligurischen Trails gefahren und zwar die ich selber pflege. Also ich habe so rund, was werden das sein, 30, 40 Kilometer Wege adoptiert hier von den Einheimischen, die es quasi nicht mehr gab und habe die umgebaut für mich als Biker und meine Hausrunde sind wir jetzt gefahren. War ziemlich geil. Ja.
Mega, mega. Ich kenne das hier bei uns aus der Gegend, wenn ich Trails baue und ich die dann nicht fahre oder nicht publiziere, dann wachsen die ruckzuck wieder zu. Wie kriegst du das hinten im Hinterland?
Ja, jedes Jahr schon Arbeit reinstecken. Also gerade so mein Hausweg, der muss immer gemäht werden, weil da das Gras relativ hoch wächst. Also ich habe schon pro Jahr etwa 3 Wochen Zeit, die ich in die Pflege dieser Wege investiere, damit ich die fahren kann. Und jetzt ist heute, praktischerweise habe ich gesehen, dass auf dem unteren Teil des Weges haben die Leute aus Kreppo Pferde hingestellt, die quasi sonst bei ihnen im Gatter stehen und damit die irgendwo anders grasen. Und diese Pferde, die trampeln die Pfade perfekt ein. Die drehen den Boden um, machen alles ein bisschen fester und den Weg breiter. Und da bin ich sehr dankbar für.
Ja, das ist cool. Ich war mal vor Ewigkeiten in Norwegen, da haben wir in so einem Hüttendorf gewohnt. Und die haben so begrünte Dächer gehabt, also mit Gras auf dem Dach, und auf einem Dach standen Ziegen. Und dann haben wir den Eigentümer gefragt, was ist das mit den Ziegen auf sich hat. Er so, ja, dann muss er das Gras nicht mähen da oben, und er setzt die immer um, von einem Dach aufs andere, weil wegrennen können sie auch nicht.
Geil. Ich finde, man lernt hier viel über was Wege überhaupt sind, weil so ein Weg, der macht ja nur Sinn, wenn er eine Benutzung hat. Also der ist per Definition eine hinterlassene Spur. Und die Frage ist halt, wie gut man diese Spur nutzt und pflegt und den Schuss hält und was da drauf stattfindet. Und die besten Trails sind schon die nicht nur Mountainbike alleine verwenden, sondern eben, also gerade als Biker, ich mache da eine relativ schmale Spur meistens auf so einen Weg. Und die Pferde, die machen das Ganze ein bisschen breiter, sodass es aber immer noch ein Single Trail ist. Das tut dem Ganzen ziemlich gut. Das wäre so das Idealtier. So ein Almabtrieb kann auch schon manchmal ganz schön invasiv sein.
Ich würde sagen, es wird ganz schön rumpelig dann, ne?
Ja.
Ja. Naja. Wir haben eben, bevor hier der Zug durchs Haus fuhr, über deinen Vortrag gesprochen, und ich war ganz gespannt, ob wir in NRW dich zu sehen kriegen, aber ich glaube, du hattest schon abgewunken.
Genau, NRW bin ich dieses Jahr leider nicht, vielleicht in der Saison 26/27, das wird dann irgendwann mal geplant. Ich bin in Erfurt in Ostdeutschland und sonst in Süddeutschland in Bad Tölz, eben am 16. November die Premiere. Dann bin ich in Kempten, in Ludwigsburg und in Reutlingen. Und dann schauen wir mal, wo es sonst noch hingeht. Also das habe ich alles bei mir auf der Webseite, auf summitride.com sind die ganzen Termine drauf.
Und das sind dann kleine Clubs oder große Hallen oder Riesenstadien, die du da füllst?
Riesenstadion, nix unter Stadion.
Nee, der Mario Barth der Bike-Szene macht das Stadion voll.
kennste. tatsächlich nicht Mario Barth. Und also ich hatte sicherlich mal Zeiten, wo ich auch eine Säle mit über 1000 Leute hatte, aber die Events, die sind jetzt alle eigentlich eher so in einem Setting, wo es eigentlich echt schön ist, auch noch halbwegs familiär. Ich sag mal so 300 Leute haben wir da meistens drin. Und das macht auch Spaß. Gerne Theatersäle. Ich liebe Theatersäle da. Hat man die beste Stimmung mit dem Publikum.
Ja, cool. Dann würde ich dir jetzt gerne 2 Tickets zum Verlosen aus dem Kreuz leiern für unsere Hörer.
Ganz genau. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Was hast du dir überlegt als Gewinnspiel?
Ja, sinnvoll für uns beide ist es immer, wenn sie dir folgen. Ich glaube, Summit Ride, oder wo findet man dich auf Instagram?
Auf Instagram Harald Philipp, und Webseite ist Summit Ride.
Ja, folgen kannst du ja nur Instagram, ne? Also.
Ja, oder halt, ich habe auch eine Facebook-Seite, die heißt Summit Ride, aber da passiert nicht so richtig viel. Also, folgt mir auf Instagram, ich glaube, das passt schon.
Ja. Ja, folgt dem Harald auf Instagram. Wir machen es bei uns auch auf der Instagram-Page, und ich würde sagen, die Leute müssen uns folgen, jemanden markieren, den sie gerne mitnehmen würden. Können natürlich auch 2, 3 markieren, aber Karten machen wir nur 2, oder? Und ich weiß nicht, können die sich aussuchen, wohin? Oder hast du
ja, Haus, die können sich aussuchen, wohin. Die können sich aussuchen, wohin.
Cool, dann lassen wir das eine Woche laufen, und dann, wenn sie den Beitrag noch teilen, erhöht sich die Chance. Das ist super. Ich schreibe das aber auch nochmal in den Post, der dann zu unserem Podcast kommt.
Sehr cool. Mega. Bist du der Instagram-Manager, muss ich mich nicht drum kümmern. Sehr gut.
Ja, leider vom Tobi da breitschlagen lassen, der Instagram-Manager bei uns zu sein, aber naja, dafür hat er andere Qualitäten, der kann gut kochen.
Das stimmt.
Er macht immer das Catering, wenn wir uns sehen. Ja, stark. Ja, es hat mich mega gefreut, dass du Zeit gefunden hast und dass wir trotz dieser Unterbrechung wieder zusammen in den Flow gefunden haben. Weil Flow ist ja unser Thema, oder?
Sehr cool, auf jeden Fall.
Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit noch in Ligurien. Ich sehe, die Sonne brennt dir immer noch ins Gesicht. Das ist total frech, ey. Bei uns ist noch grauer geworden. Und deswegen muss ich das ausstellen.
Wir haben es ja nicht so schlecht.
Wo sehen wir uns? Ja. Riva, war jetzt, ne?
Genau, spätestens in Riva. Dennis, hat mich sehr gefreut.
War voll
schönen cool. Tag noch.
Wünsche ich dir auch. Harald, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.